Willkommen zu Recenter News am 29. Dezember 2021. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung 94 Minuten. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr und diese Sendung gibt es nur als MP3. Die NATO und Russland werden also dann in wenigen Tagen neu verhandeln, wie es dann weitergehen soll mit Osteuropa. Also jetzt nicht nur die Ukraine, sondern es geht um das Baltikum, es geht um Polen, es geht um noch ein paar weitere Staaten. Und es kann selbstverständlich dann sehr bald heißen, die Verhandlungen seien ergebnislos verlaufen. Die Russen stellen dann doch ein Ultimatum. Dieses Ultimatum wird dann nicht erfüllt. Und dann kommt es zu einer Art Blitzkrieg. Und die Frage ist dann nur, wie viel Gebiet die Russen erobern werden. Also ob jetzt die gesamte Ukraine oder dann vielleicht auch noch das Baltikum, vielleicht Polen, vielleicht das Gebiet der ehemaligen DDR. Das lässt sich so nicht genau sagen, aber all das ist zumindest im Bereich des Möglichen, weil aus der russischen Kalkulation heraus lohnt sich nur eine sehr große Aktion. Ja, wenn man sich jetzt nur die Ukraine holt, dann gibt es halt sehr teure Sanktionen wirtschaftlicher Art und Weise und unterm Strich rechnet sich das nicht. Okay, es kann auch sein, dass sie sich dann einigen werden und wir hören dann irgendwie wieder 2-3 Jahre nichts davon. Aber letztendlich auch dann ist dieser Konflikt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das heißt, es geht immer so weiter und weiter und weiter. Und es kann jederzeit wieder mal so eine Phase kommen, wo es halt richtig, richtig gruselig wird. Und jetzt wird halt eben immer wieder in der Debatte davon ausgegangen, dass die NATO ein System ist oder ein Synonym ist für das angloamerikanische Imperium. Und dementsprechend fällt es natürlich den pro-russischen Medien leicht, diese Karte zu spielen in der Diskussion, so als sei die Osterweiterung der NATO nach dem Ende der Sowjetunion eine Erweiterung des Einflussbereichs der USA. Allerdings zeigen die Kalkulationen, dass die Osterweiterung der NATO ein teures, sinnloses Unterfangen war, das viele kalte Krieger aus den USA gar nicht wollten und das letztendlich den Russen zugutekommen wird. Für das Putin-Regime, für das russische Regime war es der ideale Vorwand, eine Einkreisung zu behaupten durch die NATO und sich die auf Kosten des Westens sanierten osteuropäischen Staaten nun zurückzuholen. Also einen Staat wie Polen oder gar die Ukraine zu einem NATO-Mitgliedsstaat zu machen, heißt noch lange nicht, dass Amerika dort die Kontrolle hat. Erinnern wir uns, nach dem Ende der Sowjetunion zogen also die Russen ihre Panzer ab, jetzt aus Staaten wie Polen. Ja, man konnte sich diese Kontrolle, diese Besatzung sowieso nicht mehr leisten. Man konnte sich auch die Sanierung dieser Länder nicht mehr leisten. Also man hätte da gar nicht erst versuchen können, da jetzt irgendwie großartig hier diese Regime weiterzubehalten. Man ließ einfach die Geheimdienstnetzwerke dort zurück und versuchte so die Kontrolle möglichst weiter beizubehalten. Und dann kam die Europäische Union und pumpte halt massive Summen in Länder rein wie Polen. Also der Westen sanierte diese Staaten, die Russland sich jetzt zurückholen möchte. Ja, das heißt, man bringt einfach dann die russischen Panzer wieder zurück. Ja, man hat es abgezogen aus Kostengründen und man hat dann so getan, als seien diese Staaten jetzt halt eben Ukraine, Polen unabhängig und jetzt nach der Sanierung holt man sie sich zurück. Und wir sehen, das werde ich auch gleich nochmal genauer ansprechen, wir sehen auch halt eben dann Rechnungen, Kalkulationen von Seiten der NATO, wo es halt eben dann heißt, ja, also wenn wir als NATO jetzt diese verschiedenen Länder absichern wollen, dann kostet das eben einen Haufen Geld und nichts davon ist eine Garantie. Nichts davon ist eine Garantie, dass wir dieses Territorium dann überhaupt wirklich halten können oder dass es sich überhaupt lohnen würde. Ja? Also das ist alles nicht so simpel, wie sich's manche Leute immer hier zurechtbasteln oder wie es halt in der Propaganda immer heißt. Ja? NATO, Osterweiterung, man hätte den Russen irgendwie versprochen, dass es keine Osterweiterung gibt und dann habe es sie doch gegeben und die NATO sei da jetzt einfach so angewachsen und so. Das ist alles ganz, ganz anders. Ja, und diese NATO-Mitgliedschaft, die Beistandspflicht, die NATO-Beistandspflicht, das heißt ja auch noch nicht, dass jetzt die gesamte NATO da in den Krieg ziehen wird gegen die Russen, wenn die Russen sich beispielsweise Polen zurückholen oder das Baltikum. Ja, da greifen zwar diese Statuten und das heißt dann, das ist der Bündnisfall, aber wie das Bündnis reagiert, das ist vollkommen schwammig. Also es reicht auch, wenn die da so eine Protesterklärung veröffentlichen und halt dann Sanktionen machen und so weiter und so fort. Also NATO-Mitgliedschaft heißt noch nicht sonderlich viel. Außerdem wissen wir ja gar nicht so richtig, wie groß die russische Spionage eben ist. Nach wie vor in der Ukraine oder Polen oder in der ehemaligen DDR. Ja? Das heißt, wir sehen da einfach wir sehen immer wieder, wenn halt bestimmte Spione auffliegen oder wenn bestimmte Netzwerke halt zu offensichtlich sind, Tarnorganisationen und diese Art von Sache. Aber das gesamte Spektrum, das ist natürlich dann in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und dementsprechend kommt es halt darauf an. Also ob da jetzt auf dem Papier draufsteht, ja, dass die Tschechen oder was oder Polen oder Baltikum, dass die halt in der NATO sind oder in der NATO beitreten wollen oder was auch immer. Ja, das mag zwar auf dem Papier stehen, ist jetzt aber de facto nicht sonderlich viel wert. Ja, wichtiger ist, wie schnell kannst du da deine Panzer hinbringen und Helikopter und so weiter und deine Luftwaffe und wie gut ist dein Spionagenetz. Und da liegt der Vorteil halt ganz klar bei den Russen. Also die können da mit ihren Spionen und so weiter, können die da relativ schnell die Lichter ausgehen lassen. In der Ukraine, in Polen, vielleicht in der ehemaligen DDR oder ganzen Bundesrepublik. Das heißt, man lässt da die Lichter ausgehen, nichts funktioniert erstmal und dann kommen dann die russischen Truppen, übernehmen das Ganze und damit hat sich's dann. Und die Russen profitieren dann von dieser ganzen Sanierung mit den ganzen EU-Geldern, die da geflossen waren in den letzten Jahrzehnten. Also Geld, was auch wir Deutschen mitbezahlt haben. Wir Steuerzahler, wir geben Geld an die EU und die EU verteilt es dann um an Polen und Polen gehört dann wieder den Russen. Ja, und wenn man halt da ein bisschen tiefer einsteigt, dann kriegt man halt ein wesentlich, wesentlich besseres Bild als das, was einem da vermittelt wird von jetzt den gewöhnlichen Massenmedien, also westliche Pro-NATO-Medien oder halt eben dann diese typischen Russen-Medien. Diese NATO, North Atlantic Treaty Organization, wurde Anfang der 1950er Jahre verwaltet von einem Gremium unter W. Averill Harriman, ein Mitglied der alteingesessenen Familie, deren Männer die Universität Yale besuchen und dort Mitglied werden der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Sowohl Yale als auch Bones sind Einrichtungen bzw. Tarnorganisationen, die auf das britische adelige Kolonialreich zurückgehen. Über Bones schuf man auch die modernen US-Behördengeheimdienste wie den OSS und die CIA. Früher waren Geheimdienste halt adelig, familiär. Man würde auch sagen privat, ja, aber werden ja ständig da die Grenzen verwischt zwischen staatlich und privat, ja, wenn wir es mit den Imperien zu tun haben im Laufe der Zeit und den Adelshäusern. Ausgerechnet die Harrimans brachten die Wirtschaft Russlands unter den Sowjets und dadurch indirekt das sowjetische Militär wieder auf Kurs. Ich meine, allein das ist schon mal ziemlich verrückt. Also die Harrimans und natürlich die ganzen anderen, also was alles mit dranhängt an den Harrimans und so, diese Seilschaften, diese Schichten, die Harrimans helfen damit, die Sowjetunion aufzubauen, dadurch auch indirekt das sowjetische Militär. Weil natürlich die Sowjets fördern dann ihre Rohstoffe und so weiter, verkaufen die ins Ausland oder man kann halt mit dieser Produktion in Russland halt auch militärische Güter herstellen. Die Harrimans helfen den Sowjets und gleichzeitig sind die Harrimans damit beauftragt, die NATO auf den Weg zu bringen. Also das Verteidigungsbündnis gegen die Sowjets. Also die Sowjets erwarben moderne Bergbau- und Transportanlagen für ihre Manganvorkommen, erwarben Devisen und umgingen die offizielle amerikanische Außenpolitik in Bezug auf Kredite an die UdSSR in einer Reihe von Geschäftsvereinbarungen mit der W.A. Harriman Company und dem Guarantee Trust. Am 12. Juli 1925 wurde zwischen der W.A. Harriman Company of New York und der UdSSR ein Konzessionsvertrag für die Ausbeutung der Chiaturi-Manganvorkommen und die umfassende Einführung moderner Abbau- und Transportmethoden geschlossen. Immer wieder stoßen wir dabei auf Mitglieder der geheimen Organisation Skull and Bones, die auf das britische Kolonialreich zurückgeht, auf den Hochadel. Der Vorsitzende der Georgian Manganese Company war Bones-Mitglied C. Brush, Das Harriman Guarantee-Syndikat informierte das US-Außenministerium nicht über seine Pläne. Averill Harriman hatte im Prinzip ein illegales Projekt an der US-Regierung vorbeigeschmuggelt. Die Anwaltskanzlei Simpson, Thatcher & Bartlett war in den 1920er Jahren am Broadway 120 in New York ansässig, dieses berühmte Gebäude, und half den Interessen der Sowjetunion. Die Kanzlei wurde 1884 von Thomas Thatcher, Skull and Bones, Jahrgang 1871 gegründet. Sein Sohn Thomas Day Thatcher, Bones Jahrgang 1904, arbeitete für die Familienkanzlei, nachdem er Yale verlassen und in den Orden von Bones aufgenommen worden war. Der jüngere Thomas Thatcher arbeitete für Henry L. Stimson, Bones Jahrgang 1888. Um diese Zeit freundete sich Thatcher sowohl mit Felix Frankfurter als auch mit Raymond Robbins an. Laut umfangreicher Dokumentation in den Akten des Lusk-Komitees war sowohl Frankfurter als auch Robbins den Sowjets eine beträchtliche Hilfe. Frankfurter, der später im Supreme Court Richter wurde, leitete im November 1919 ein Treffen, um zu werben für die amerikanische Anerkennung der neu geschaffenen Sowjetunion. Die Russo-British Chamber of Commerce wirbt heute noch auf ihrer Webseite damit, dass sie seit 1916 die Brücke sei für Geschäfte zwischen Britannien und Russland. Das anglo-sowjetische Handelsabkommen war ein am 16. März 1921 unterzeichnetes Abkommen zur Erleichterung des Handels zwischen dem Vereinigten Königreich Britannien und der russischen Sowjetrepublik. Es wurde von Robert Horn, dem britischen Schatzkanzler, und Leonid Krasin, dem russischen Kommissar für Außenhandel, unterzeichnet. Robert Stevenson Horn, First Viscount Horn of Slemenen, saß im Kronrat und war King's Counsel. Übrigens, im Dezember 1961 lief Anatoli Golizin von der Sowjetunion in den Westen über und beschuldigte Harriman, ein sowjetischer Spion zu sein. Das ist natürlich viel komplizierter. Wie so häufig. Und da prallen natürlich dann die Narrative aufeinander. Also wir sehen ja dann das gewöhnliche Narrativ, also dass halt einfach dann eine Revolution war, eine kommunistische in Russland. Und dann gibt es halt dann, ja, gibt es halt eben die Sichtweise, dass solche Handelsbeziehungen, wie wir sie gesehen haben mit den Harrimans und so weiter, ja. Da gibt es das Narrativ im Mainstream, dass diese Handelsbeziehungen einfach Frieden fördern sollten. Also man sei da am Anfang ja noch sehr naiv gewesen, was den Sowjetkommunismus anbetrifft. Man hätte da Hoffnungen gehabt, dass sie halt Russland modernisieren und dass sie vielleicht ein neues Gesellschaftsmodell schaffen. Ja, wurde da so rumgereicht, diese Karotte den Leuten vor die Nase gehalten. Also vielleicht machen die eine Gesellschaft besser als jetzt früher der Adel oder die sogenannte Demokratie und der sogenannte Kapitalismus da in Amerika. Das sind immer diese Ausreden gewesen, diese Narrative. Ja, wir versuchen doch hier nur, die Welt zu verbessern. Und im Laufe der Zeit wurde das Narrativ dann so erweitert. Es hieß, lieber handeln wir mit den Sowjets, anstatt die zu vergraulen, weil sonst gibt es dann vielleicht einen Weltkrieg und so. Und wir machen hier Wandel durch Handel. Also je mehr wir uns mit denen abgeben und so weiter, je mehr sie mit uns verbunden sind, umso weniger wahrscheinlich gibt es da einen Dritten Weltkrieg. Also das war auch so ein beliebtes Narrativ, das als Ausrede taugte für viele. Und dann gab es noch für die etwas höherrangigen Bürokraten und Militärs, teilweise auch Geheimdienstler und so, für die etwas höher gestellten Figuren gab es dann noch das Narrativ. Ja, wenn halt eben Ost und West sich immer ähnlicher werden, also wenn man halt eben da richtig aufeinander zugeht, ja, dann kommt da vielleicht irgendwann eine Weltregierung raus, eine Weltordnung und es gibt nie mehr einen großen Krieg und dann hätte man ja diese wundervollen Ziele erreicht. Ja, also das war auch dann so ein typisches Narrativ. Dann sahen wir die linken Narrative, da hieß es dann natürlich dann, die kommunistische Revolution in Russland sei ja das Allertollste gewesen ever, ja. Also zum ersten Mal so richtig gab es halt ein sozialistisches Großreich, das halt richtig Power hat und richtig eine Bedrohung darstellt für Europa und für die USA und so. Und da für dieses Narrativ, dieses linke Narrativ, wurde eben dann alles Mögliche in Kauf genommen. Also die ganzen Gulag-Toten und die ganzen anderen eingesperrten Leute in Russland und die brutalen Überfälle, die Besatzungen und so weiter und so fort. Das wurde alles in Kauf genommen, obwohl ja das Sowjetregime, also das russische Regime, obwohl es unter Lenin, Stalin und solchen Figuren eigentlich nichts anderes war als eine klassische Diktatur, sehr ähnlich zu den adeligen Imperien, die es ja so lange gab auf der Welt. Es war eine quasi Leibeigenschaft. Das heißt, der Sozialismus sollte ja eigentlich die Menschen aus der Leibeigenschaft befreien, die Arbeiter und Bauern. Ja, früher war es halt so in Russland und anderswo in Europa, hier auch in Deutschland. Also meistens so war so 90% der Menschen, also auch die 90% meiner Vorfahren, 90%, also unsere Vorfahren hier, die waren einfach Bauern, Leibeigene. Das heißt, sie hatten keine richtigen Rechte. Sie waren beinahe richtige, volle Sklaven, mussten halt dann auf den Äckern schuften und das Getreide halt zum Großteil abgeben als Steuerzahlungen. Und das Imperium, der Adel, konvertierte dann dieses Getreide auch teilweise in Gold und bezahlte damit das stehende Heer und was halt das Imperium sonst noch so brauchte und den Luxus der Oberschicht. Ja, und dieses Prinzip, ja, diese Diktatur und so weiter, das ging ja nahtlos weiter im Sozialismus. Also die Bauern waren dann immer noch unterdrückt, die Bauern lebten immer noch ziemlich ärmlich und hatten keine richtigen Rechte. Und man hat jetzt nicht mehr auf einem Acker gearbeitet, der auf dem Papier einem Adligen gehörte. Ja, das ist eine Definition von Leibeigenschaft. Du arbeitest hier auf dem Grundstück von einem Adligen, auf dem Acker, und du kannst an deiner Situation jetzt so nichts ändern. Sondern es hieß halt einfach dann im Sozialismus, das Grundstück, der Acker, auf dem du da schuftest, dieses Territorium, das gehört jetzt der Allgemeinheit, dem Volk, und wird halt von der Partei verwaltet. Ja, und mit diesem kleinen Kunstgriff meinte man dann, die Definition der Leibeigenschaft nicht mehr zu erfüllen. Also das heißt, das Mainstream-Narrativ zu Russland und Sowjetrussland, das kannst du vergessen. Auch das linke Narrativ kannst du vergessen. Und dann kommen wir zum nächsten Narrativ, das man getrost vergessen kann, nämlich diese standardrechten Narrative in Kombination mit diesen Standard-Verschwörungsnarrativen zu Sowjetrussland. Ja, das heißt, man hat einfach alte Desinformation, alte Mythen weitergesponnen und erweitert und adaptiert. Soll heißen, die britischen Geheimdienste hatten ja dieses Märchen verbreitet von den Weisen von Zion und der generellen jüdischen Weltverschwörung. Also zusammengefasst lässt sich sagen, man hat da so die Sichtweise verbreitet, ein paar jüdische Kleinstfamilien hätten dann das gewaltige britische Kolonialreich geklaut, übernommen. Einfach so ungehindert, ungestört. Also hätte der eine Rothschild den Aktienmarkt abgezockt nach der Schlacht von Waterloo und hätte dann diese gigantischen Reichtümer da gehabt plötzlich, und dann hätten die Rothschilds die City of London übernommen, dieses spezielle Bankenviertel, ja, City of London übernommen und dann noch die Bank of England übernommen, die Zentralbank, und dann hätten die das Empire gehabt, ja, ohne dass irgendjemand die halt verhaftet oder umlegt oder whatever. Ja, dieses Märchen hält sich bis heute, und das wurde halt dann einfach nur erweitert. Das heißt, jedes Mal, wenn dann halt eben so eine große Operation lief, also eine Revolution, große Ereignisse, wurden dann eben die passenden Narrative, Verschwörungsnarrative zurechtgestrickt von Geheimdiensten und dann halt eben dann verbreitet. Und andere Leute haben das dann weiterverbreitet, ohne dass sie jetzt genau wussten, dass das Narrativ eigentlich von einem Geheimdienst kam. Leute kamen teilweise auch selber auf diese Narrative, weil sie vorher schon den Unfug geglaubt haben. Und wenn natürlich dann irgendwas Wichtiges weiterhin passiert, dann glauben sie, das seien jetzt wieder mal die Weisen von Zion, die jüdische Weltverschwörung. Und dementsprechend hieß es dann, also nicht nur hätten diese jüdischen Kleinstfamilien, das britische Imperium gestohlen, sondern die Juden hätten dann auch noch Amerika gestohlen. Also die ganze USA hätten die, oder im Wesentlichen hätten sie sich dann die USA auch noch hier gekrallt. Und und dann hätten diese Weisen von Zion, Illuminati, whatever, die hätten dann auch noch die Revolution gemacht in Russland. Wären die Zaren losgeworden und hätten dann diese furchtbaren Kommunisten eingesetzt und so weiter und so fort. Und dann hätten die Weisen von Zion eben über Amerika über die USA alle möglichen Hilfen geschickt an die Sowjetunion. Ja, das heißt, in diesem typischen Verschwörungsnarrativ, ja, da soll das halt eben sehr plausibel klingen. Oh ja, ja, das heißt, man verkauft halt Technik an die Sowjets und gibt denen diplomatische Anerkennung. Und dieses Narrativ ist halt heute immer noch super stark ausgeprägt. Ja, und auch jeder Anflug von Sozialismus bei uns wird dann interpretiert als jüdische Agenda, jüdische Weltverschwörungsagenda, obwohl Sozialismus ja eigentlich auch nichts anderes ist, als einfach nur extrem ausgeprägte Kontrolle, starke Verwaltung und Planwirtschaft und solche Dinge. Ja, das sind eigentlich Dinge, Mechanismen, die man in jeder Diktatur sehen kann oder in praktisch fast jeder Diktatur nicht sehen konnte. Es hat nur eine gewisse andere Färbung, gewisse anderen paar kosmetische Unterschiede. Und jetzt haben wir halt eben diese heutige Krise. Ja, die Russen wollen irgendwie das Gebiet der Sowjetunion zurück. Putin-Regime will die NATO zurückwerfen auf den Stand von 1997. Also im Endeffekt wollen die Russen Polen zurückhaben, die Ukraine am liebsten noch die ehemalige DDR und hast du nicht gesehen, das Baltikum. Ja? Und jetzt wird die jetzige Krise halt eben, interpretiert anhand dieser alteingesessenen, althergebrachten Narrative. Ja, also Linke meinen dann, Putin ist rechts und das Putin-Regime sei rechts, also seien es Faschisten und die haben ja natürlich dann nur böse Absichten. Und die westliche Gemeinschaft sei jetzt irgendwie, also in der westlichen Gemeinschaft seien da halt viele linke Elemente und diese guten linken Elemente müssten jetzt halt eben dann dafür sorgen, dass das Putin-Regime da zurückgedrängt wird. Ja, so in etwa wird das jetzt halt dann so zurechtgebogen. Die Rechten und das typische Verschwörungsmedien-Konsumentenklientel, also Rechte und so dieses Rechte und dieses Verschwörungsklientel, die lassen sich halt dann erzählen, die Weisen von Zion, die Weisen von Zion würden die NATO kontrollieren und die NATO sei die jüdische Weltverschwörung und die NATO würde sich dann dementsprechend ausdehnen in Richtung Russland und man wolle Russland kaputt machen und so und dann hätten die Weisen von Zion die uneingefochtene Weltherrschaft und eine Vormachtstellung. Ja, und deswegen, so die Logik, müsse man jetzt halt eben dann die Russen unterstützen. Man müsse jetzt halt eben da irgendwie mithelfen oder mit Aktivismus machen, damit die Russen kriegen, was sie wollen. Und dieses Mainstream-Mitte-Narrativ jetzt bei der aktuellen Krise lautet halt so, ja, können sich nicht alle einfach nur vertragen? Können wir da nicht einfach irgendwas aushandeln und ausschachern und irgendwie läuft dann doch alles? Und wir kaufen halt dann doch wieder Gas von den Russen und hoffentlich behandeln die dann die Dissidenten besser und vielleicht wird ja alles sich in Wohlgefallen auflösen. Also nichts von diesen Interpretationen momentan wird halt der Realität irgendwie gerecht und nichts hilft uns da, also von diesen gewöhnlichen Sichtweisen hilft uns da jetzt irgendwie weiter. Und ich bin da ziemlich, ziemlich tief eingestiegen, weil man merkt halt, alles veränderte sich auf der Welt in den 1800er Jahren. Ja, vorher war alles offene Adelsherrschaft und klassische Imperien. Ja, das heißt Bauernleibeigene, Getreide, stehendes Heer und so. Das hatte sich im ganzen Mittelalter nicht wirklich vorwärts bewegt und auch in der Antike war das genauso. Also man hatte da tausende Jahre lang die gleiche Art von Diktaturen. Und in den 1800er Jahren veränderte sich alles. Es kam die ganze Wissenschaft. Die Imperien veränderten sich, setzten halt mehr auf Bildung auch der Bevölkerung und man brauchte halt mehr cleverere, gebildetere Bürger. Man musste den Bürgern halt mehr Freiheit geben im Westen, um halt dann mehr Ziele zu erreichen als Imperium. Man musste halt, also der Adel wollte weiterherrschen, aber halt verdeckt. Und so kontrollierte der Adel über seine Geheimdienste eben dann die Aufklärungsbewegung, dass jeder wichtige Aufklärer hier in Europa war. Also vor allem in Deutschland war bezahlt von Welfen, Wettinern, Reginaren. Ja, man hat also dann diese Aufklärung halt eben kontrolliert ablaufen lassen. Sorry für die Fans der Aufklärung. Ja, es ist halt genauso ein Scam wie jede andere Ideologie auch. Also nichts gegen die auf Papier stehenden Ziele, Freiheit, Selbstbestimmung und so weiter. Das ist alles super. Aber es ist halt einfach Wunschdenken von vielen Leuten, also ob sie jetzt halt eben der im Sinne der Aufklärung sich betrachten oder irgendeiner anderen Standardideologie. Ja, das ganze ideologische Spektrum gehört der Oberschicht und nichts davon sind deine Ideen, nichts davon ist irgendwie auf deinem Mist gewachsen und du leist dir halt oder kopierst einfach nur diese Ideen, die dir vorgegeben werden. Auch in der Verschwörungsmedien-Konsumentenszene ist es ja auch so. Das heißt, da ist kein origineller Gedanke, es wird einfach nur Copy and Paste gemacht und die Leute meinen dann, sie hätten irgendwie besonderes Wissen oder hier eine besondere Aufgabe, aber es ist alles eigentlich nur vorgegeben worden. Alles veränderte sich in den 1800er Jahren. Ja, das heißt, also grob gesagt, ja, das heißt, es gab kurz vorher die amerikanische Revolution, es gab dann die französische Revolution, dann kam dann halt kurz nach den 1800er Jahren die russische Revolution und so weiter und so fort. Dann noch China im 20. Jahrhundert. Also viel veränderte sich in den 1800er Jahren. Und wenn du halt eben dann wissen willst, wie die Welt heute wirklich funktioniert, dann musst du halt eben die 1800er Jahre verstehen. Und wie üblich, ja, die Standardideologien bieten dir halt irgendwie eine Erklärung an, wie die 1800er Jahre denn verlaufen seien. Aber du kannst keiner ideologischen Gruppe trauen. Ja, das heißt, du kannst keinem Narrativ glauben von diesen Gruppen über die 1800er Jahre. Ja, also der Mainstream wird dir sagen, ach ja, die 1800er Jahre, es war ja so toll, die Aufklärung und die Musiker und die Dichter und Denker und dann wurde alles irgendwie demokratisch und supi toll, ne? In Wirklichkeit ging die Adelsherrschaft weiter. Dann die Rechten sagen dann über die 1800er Jahre, um Gottes Willen, die ganzen schönen alten Ordnungen gingen kaputt. Diese furchtbaren Linken kamen da und Demokraten und so. Man müsste jetzt quasi dann die Welt restaurieren, also wieder halt herstellen, so wie es halt vor der Aufklärung war. Das denken oder predigen viele Rechte direkt und indirekt. Ja, halt die Verschwörungsleute, die glauben dann, dass so ein Wunderland wie die frühen USA, so ein angebliches Wunderland, ja, die frühen USA, dass das halt dann wieder vereinnahmt wurde von den Weisen von Zion und alles sind immer nur die Weisen von Zion. Ja, und halt diese ganzen Verschwörungen dann in den 1800er Jahren. Und die Sozialisten sagen uns, in den 1800er Jahren machte der Sozialismus halt eben dann große Fortschritte und veränderte die Welt und es kam halt eben, wurde diese Basis aufgebaut für halt dann diese kommunistischen Revolutionen und es hätte dann alles Mögliche verbessert und es sei dann das Bollwerk schlechthin gegen Faschismus und würde uns alle retten. Und als ich halt eben dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, du kannst niemandes Narrativ wirklich trauen zu den 1800er Jahren, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal weiter zurück, ich gehe jetzt mal ungefähr ins Jahr 1700 und erforsche nochmal selber, welche Player gab es damals, wie waren die gegeneinander oder miteinander aufgestellt, was waren deren Kapazitäten und dann merkst du halt relativ schnell, dass sie halt gewaltige geheimdienstliche Kapazitäten hatten. Ja und gerade bei den Russen, in Russland war es ja dann so, die Zaren, ja, waren, die russischen Zaren waren eng verwandt mit dem britischen Thron. Die Zaren hatten aber in Russland nicht die Alleinherrschaft, sondern man musste sich die Macht teilen mit diesen ganzen herkömmlichen Adligen in Russland und man wollte Russland eigentlich zu so einer Art Kopie machen der USA. Ja, man wollte halt so eine Art Fake-Demokratie machen und so einen Fake-Kapitalismus. Aber die gewöhnlichen Adligen in Russland waren da dagegen. Die wollten festhalten an dieser mittelalterlichen oder sogar antiken Form der Diktatur. Ja, Bauern auf alle Ewigkeit als Leibeigene und so. Das wollten die in Russland für alle Ewigkeiten machen. Ja, und die Zaren dachten sich, nee, so geht das nicht. Also wir Zaren gelten immer als Schuld an allem. Es gibt Attentatsversuche auf uns und wir müssen halt immer in der Öffentlichkeit den Kopf hinhalten. Und wenn wir Pech haben, dann übernehmen halt, also dann verlieren halt die Romanows halt die Macht in Russland und die gewöhnlichen Adligen übernehmen dann Russland. Also das war eine heftige Baustelle, ja, Russland. Und dann sahen wir halt eben, wie russische zaristische Geheimdienste, wie die eben dann eigentlich die Sozialisten in Russland nicht nur bekämpften, ja, die frühen Sozialisten, sondern eigentlich den Sozialismus da aufbauten. Das heißt, dieses ganze Untergrundnetzwerk und die Aktivisten und so. Und da war der Geheimdienst so krass mit drin. Und jede kommunistische Druckerpresse war dann eigentlich kontrolliert vom Geheimdienst oder war dem Geheimdienst bekannt. Das heißt, man konnte halt eigentlich heimlich den Sozialismus so aufbauen. Und das dann als Fassade später nutzen. Man hatte auch dann diese ganzen oder viele, viele sozialistische Funktionäre einfach an der Hand als Assets, ja, für den Geheimdienst. Also der Zarengeheimdienst kontrollierte viele Zarengeheimdienst kontrollierte viele führende Sozialisten. Frage ist, wie viele? Ja, bei einigen ist es bekannt, dass sie Spione waren. Bei manchen liegt es nur sehr, sehr nahe, wie zum Beispiel Lenin, Lenins Bruder, Lenins Vater, Stalin. Ja, einer der absoluten Geheimdienstprofis von der CIA zeitweise hat ein gutes Buch geschrieben über Stalin und die Wahrscheinlichkeit, dass Stalin ein Agent war. Dass Stalin ein Agent war für den Zarengeheimdienst. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher, dass adlige Geheimdienste die russische Revolution inszenierten. Ja, die Romanows sollten aus dem Rampenlicht verschwinden, Marzahn heimlich irgendwo wahrscheinlich nach Dänemark gebracht oder so. Mit neuer Identität, niemand sollte das wissen. Und dann gab es erstmal diesen Bürgerkrieg. Und mit diesem russischen Bürgerkrieg machte man diese ganzen gewöhnlichen Adeligen halt platt oder man vertrieb sie. Ja. Und als dann diese gewöhnlichen Adeligen vertrieben waren aus Russland, baute man halt diese kommunistischen Strukturen auf und dann bekam dieses neue kommunistische Russland eben diese ganzen Hilfen aus dem Westen, also vor allem auch Amerika, ja, Technologie, Anerkennung, Märkte. Also das heißt, ich habe mir das selber angeguckt, ich habe da völlig eigene Forschung da gemacht. Ich habe natürlich dann andere Leute Forschung natürlich dann zu Rate gezogen, aber letztendlich ist das meine eigene Forschung. Und ich gehe halt immer danach, was ist das typische Vorgehen von Geheimdiensten, was ist das typische Vorgehen von berechnenden, fiesen Menschen und wie funktionieren Imperien. Und mein Szenario ist tatsächlich dann wesentlich wahrscheinlicher als diese anderen Narrative, ob jetzt Mainstream oder rechts oder links oder diese typischen Verschwörungsnarrative. Also mein Narrativ ist tatsächlich dann, meine Forschung dazu ist da tatsächlich viel, 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 viel plausibler. Ja. Und dann sahen wir halt eben die Gründung der NATO. Ja, mit Harriman. Also Harriman half den Sowjets da mit der Wirtschaft. Und Harriman leitete dann irgendwie so die Vorläufe der NATO. Das Verteidigungsbündnis gegen die Russen, die man hintenrum aufbaut. Und General Hastings Lionel Ismay, der First Baron Ismay, wurde der erste NATO-Generalsekretär. Er war Mitglied im britischen Kronrat, war Deputy Lieutenant der Krone und Träger der höchsten Orden. Sein Vater saß im Legislative Council der britischen Besatzerregierung in Indien. Er selbst diente als Militärsekretär von Lord Willington, dem neu ernannten britischen Vizekönig von Indien, dann im Committee of Imperial Defense und im War Cabinet während dem Zweiten Weltkrieg. Er war zeitweise exklusiv beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Invasion der Normandie, später diente er unter Lord Mountbatten. Also da sind wir schon ziemlich nah am britischen Thron- und Königshaus. Ismay war ein Befürworter der NATO-Erweiterung und sagte, dass die NATO wachsen muss, bis die ganze freie Welt unter einen Schirm kommt. Also merken wir halt dann überall natürlich dann die Handschrift von dem adeligen britischen Kolonialreich. Ja. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Weisen von Zion oder so, sondern nee, das ist einfach nur das britische Kolonialreich. Und die wollen eben dann wachsen, 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 bis sie die ganze Welt haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr, sehr real. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr real, dass dieses britische Kolonialreich eigentlich längst, also dass es erstens nie untergegangen ist, dass es auch nicht zu einer soften Version von sich selber verkommen ist, namens Commonwealth, sondern dass dieses britische Kolonialreich, eigentlich adlige Kolonialreich, ja, Welfen, Wettiner, Reginare, dass das viel größer ist, als die meisten überhaupt denken. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass alle drei Supermächte, ja, USA, Russland, China, dass die alle gemeinsame Wurzeln haben, dass das alles eine Soße ist, eine Art Kartell, beziehungsweise es ist ein inoffizielles Mega-Empire, von dem niemand wissen darf. Ja, und es würde in dem Moment zusammenkrachen, in dem halt mehr Leute Wind kriegen, was da eigentlich läuft. Ja. Also der Witz ist halt, ja, die NATO will sich erweitern Richtung Osten und so und die Russen kämpfen dagegen. Nee, die NATO oder was ist, das ist alles schon viel weiter, als die Leute denken. Das heißt, es ist bereits ein Kartell der Supermächte. Wir haben ja gesehen, die Russen bekamen die ganze Hilfe aus Amerika, die Chinesen bekamen die ganze Hilfe aus Amerika und so, die ganze Technologie und alles, was man brauchte. Als Generalsekretär der NATO wird Ismay auch als der Erste beschrieben, der gesagt hat, der Zweck des Bündnisses sei es gewesen, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Ein Sprichwort, das seither zu einer gebräuchlichen Beschreibung der Allianz geworden ist. Aber war sich Ismay bewusst über das Ausmaß des Empires? Durfte er wissen, was wirklich läuft? War sich Ismay bewusst über das Ausmaß der Ostgeschäfte von Harriman? Konnte er sich sicher sein, dass die kommunistische Revolution in Russland nicht eine Inszenierung war? Eine Inszenierung der Romanows, der Verwandten vom britischen Thron und der adligen Geheimdienste. Wusste er, wie tief Lord Mountbatten verwickelt war in Russland? Dazu gleich mehr. Also Louis Mountbatten war der Onkel von Prinz Philip, dem Ehemann der britischen Königin Elisabeth II. Ja, und Philip starb vor kurzem. Einer von Philips Söhnen ist Prinz Andrew, der unter massivem Druck steht wegen dem Fall Jeffrey Epstein. Louis Mountbatten galt als ein Marxist und förderte die Sowjetunion. Westliche Politiker und einige Geheimdienstler hielten ihn für einen Verräter, der von Russland erpresst wird. Wegen Sexgeschichten oder whatever. Sein echter Name ist Hessen-Darmstadt und er war somit Teil der Familie der Zaren. Also das heißt, vor den Behördengeheimdiensten gab es die Familiengeheimdienste, die adligen Geheimdienste und das davon darf offiziell niemand so richtig wirklich wissen. Und deswegen ist es halt auch gewöhnlichen Behördengeheimdienstlern einfach so nicht geläufig. Das heißt, die denken gar nicht in solchen Kategorien. Was? Private Geheimdienste, adlige Geheimdienste? Viel ältere Geheimdienste? Wie? Was? Wo? Das heißt, sie denken in diesen Standardkategorien. Wenn also Louis Mountbatten einen auf Marxist macht und irgendwie der Sowjetunion hilft, dann denken diese Geheimdienstler, er könnte ein Ostagent sein. Ja, vielleicht hat der KGB ihn in der Hand. Drüber hinaus denken sie eigentlich nicht. Unmittelbar nach seinem Austritt, aus der NATO wurde Ismay von Königin Elisabeth II. In seiner Ernennung zum Strumpfbandorden geehrt. Seine jüngste Tochter Mary hatte George Seymour, den Stallmeister von Königin Elisabeth, geheiratet. Also der älteren Queen Mother geheiratet. Und ihre Tochter Catherine ist eine Patentochter von Prinzessin Margaret. Also da haben wir halt eben dann auch diese bedeutenderen Links zu dem Königshaus. Ja, also Baron Ismay. Ja, Baron Ismay und Lord Mountbatten leierten die NATO an. Na toll. Als sogenanntes Verteidigungsbündnis gegen die Russen, die man hintenrum aufbaute. Dann hatten wir als nächsten Generalsekretär der NATO einen gewissen Paul-Henri Charles Spark oder Spark, der war auch nach außen hin ein Sozialist. Ein Linker. Formell leitet die NATO. Die NATO sollte gegen den Kommunismus kämpfen. Die Sparks sind eine privilegierte Familie aus Belgien. Also der Adel ist ja da auch geläufig. Ich habe da nochmal die eine oder andere Sendung gemacht. Also das belgische Königshaus und was die dann im Kongo getrieben hatten und diese extremen Massaker im Kongo und diese vielen Toten im Kongo. Also während praktisch die gleichen Adelsfamilien, ja, während die da bei uns in Europa hier die Aufklärung inszenierten, von wegen alle Menschen werden Brüder und alles wird jetzt besser, alles wird toll und anders und wir bauen hier die Zukunft. Währenddessen hatten diese Adelsfamilien da im Kongo Millionen Leute umgelegt. Einfach nur aus Gier. Weil halt der König einen neuen Palast brauchte und das Empire wollte halt einfach hier sich ausdehnen. Also dann hier diese Sparks. Da hatten wir den Onkel Paul Emil Janson oder Janson, der war Premierminister von Belgien von 1937 bis 1938. Also ja, alles mit Segen des Adels. Spark machte also seinen Abschluss in Jura und Spark verteidigte Kommunisten. Also richtige Hardcore-Kommunisten verteidigte er. gab es diesen Fernando della Rosa, ein Anarchist aus Italien, so ein Student, der wollte dann den Kronprinz Umberto von Italien umbringen bei einem Staatsbesuch. Ja, freaky, ziemlich verrückt, ne? Und dieser Paul Spark, der dann halt NATO-Chef wurde, dieser Spark arbeitet auch hart daran, dass halt Europa so vereinigt wird. Letztendlich unter dem Adel. Also Council of Europe, European Movement und diese ganzen Tarnorganisationen eigentlich vom britischen Geheimdienst. Und somit baute man eigentlich das auf, was man heute als EU kennt, als Europäische Union. Europäische Kohl- und Stahlgemeinschaft und so, also all das, da arbeitet er auch mit. Und bei diesen ganzen Organisationen, ja, diese Vorläufer und Lobbygruppen für die Schaffung der Europäischen Union, da haben wir so viele Fakten inzwischen vorliegen über halt Beteiligung von Geheimdiensten, der amerikanischen Geheimdiensten, britischen Geheimdiensten, das ist ultra. Ja, also nicht die Weisen von Zion, ja, nicht die Weisen von Zion, nein, britischer Geheimdienst. Und man nennt Spark einen Gründervater der Europäischen Union. Mitglied der Royal Academy in Belgien, Leopold Orden und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn wir dann hier und da jemanden sehen, also innerhalb dieses Empires, ja, wenn wir da jemanden sehen, mit einem jüdischen Hintergrund, dann ist das halt immer jemand, der diesem Empire dient. Also es ist genauso wie mit der Kolonie Indien, das heißt Britannien kontrollierte Indien und man wählte auch bestimmte Inder aus, denen man traute als Funktionäre, ja, und die bekamen halt auch teilweise Titel und so. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Inder da das Heft in der Hand hatten. Nö, das war Britannien. Also da haben wir hier zum Beispiel Baron Robert Rothschild, belgischer Diplomat. Das war sein Job. Er war einer der Autoren des Treaty of Rome von 1957. Das war so der Grundstein für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und der Vater von Robert Rothschild war ein Freund von Paul Spark Senior. Und dieser Robert Rothschild, der saß da nicht irgendwo auf dem Thron, ja, so wie sich die halt die wie sich die das übliche Verschwörungsmedien-Konsumentenklientel mal vorstellt, der saß da jetzt nicht auf seinem goldenen Thron irgendwo und leitete die Welt, sondern der musste halt für seinen Status, der ihm da gegeben wurde von dem Empire, der musste da richtig hart für arbeiten. Und das heißt, die Rothschild-Familie wurde ursprünglich rekrutiert und dann aufgebaut als Rothschild Banking war eine Tarnorganisation, also nach meiner Sichtweise, eine Tarnorganisation für den britischen Geheimdienst. Ja, und der Landgraf von Hessen-Kassel, eng verwandt mit dem britischen Thron, also dieses Triumvirat aus Welfen, Wettinen, Reginaren. Das heißt, die Adligen rekrutierten da die Rothschilds und benutzten die Rothschilds. Und hintenrum erzählte man dann das Märchen, dass die Rothschilds da alles übernommen hätten. Ja, also irgendwie, die Könige seien so dumm gewesen, die hätten sich dann verschuldet und so und dann hätten sie dumm rumgeguckt und so. Und man sieht halt immer wieder, dass Adelige tatsächlich auch Kriegsdienst leisten müssen, dass Adelige gefährliche Missionen machen müssen und so, einfach um sich diesen Status innerhalb des Empires wirklich zu verdienen. Damit die eben nicht schwach werden, damit die nicht einfach irgendwie zu lasch werden, zu lahm werden. Und Robert Rothschild diente im Krieg. Genauso wie sein Bruder Marcel. Das war die Brigade Piron. Im Mai 1940 wurde er gefangen genommen. 1940 wurde er gefangen genommen von den Deutschen und dann als Kriegsgefangener geschickt an das Colditz-Schloss. 1941 schickte man ihn nach Brüssel zurück und dort wurde er freigelassen. Die britische Special Operations Executive, SOE, half ihm dann bei der Flucht nach Vichy, Frankreich, bekam dann ein Exit-Visa und reiste ins neutrale Spanien und dann machte er sich weiter auf nach London. Also, und das war zu einer Zeit, da gab es gar nicht viele Rothschild-Männer. Das viele, also gerade diejenigen auch, die seit 10, 20 Jahren irgendwie Verschwörungsmedien konsumieren, so gewöhnliche Verschwörungsmedien, die haben oftmals gar keine Ahnung von der eigentlichen Rothschild-Geschichte, also wie klein diese Familie war und wie wenig Männer diese Familie teilweise hatte. Und dann gingen irgendwie diese Männer auch noch in den Krieg und riskierten da ihren Hals fürs Empire und das passt halt mal überhaupt nicht zu diesen Fantasien, dass jetzt so eine winzige Familie da, dass die dann irgendwie hier die Welt regieren würde mit so ähnlichen Familien und dass man das britische Empire gestohlen hätte. 1954 wurde Rothschild dann Kabinettschef von Paul-Henri Spaak im belgischen Außenministerium. 2 Jahre lang wurschelte man dann rum an diesem Treaty of Rome. Und dann gibt es hier diese Anekdote, die überliefert ist. Also kurz vor der Unterzeichnung dieses Treaty of Rome, ja, da standen die beiden also da, Rothschild und Spaak. Die standen da im Forum Romanum in Rom. Und Spaak soll dann folgende Worte gesagt haben. Ich denke, wir haben das Römische Reich, das Römische Imperium, ich denke, wir haben das Römische Imperium wieder aufgebaut, ohne dass dabei ein einziger Schuss gefallen ist. Wow. Ja, also passt natürlich dann wie die Faust aufs Auge, sprichwörtlich, die verschiedenen großen Adelslinien Europas durch das ganze Mittelalter hindurch. Ja? Das heißt, als Westrom unterging und dann wichtige Familien und Assets, als die in Europa landeten und dann hatten wir eben dann die ganzen großen Adelsdynastien Europas, ja, die Bourbonen, Kapetinger, Welfen-Wettiner, Reginare, Hohenzollern, Habsburger und so. Alle diese großen Linien wollten eigentlich das Römische Reich fortführen, wieder aufbauen. Alle von diesen großen Linien betrachteten sich als die legitimen Nachfolger des Römischen Reichs. Und hier waren sie also gestanden, zwei Funktionäre in diesem Empire, für dieses Empire. Zwei Leute, die halt da für dieses Empire arbeiten und die standen da rum in Rom am Forum Romanum und sagen, jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Mit diesen Verträgen, diesem Treaty of Rome, wir bauen das Römische Reich wieder auf. Und zwar mit Papier, ja, ohne dass wir da rumballern müssen. Ja, Rothschild hatte dann verschiedene Jobs natürlich. Man schickte Rothschild nach Belgisch-Kongo als Nummer 2 unter dem Gouverneur. Ja. Dann hatten wir noch bei der NATO als Generalsekretär Dirk Sticker, ein Banker und Politiker aus Holland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kam die Königin Wilhelmina und forderte halt eben eine Erneuerung des Parlaments. Sticker wurde Mitglied des Senats. Er war auch in der Businesswelt halt überall mit drin. Also das heißt hier diese ganzen so Top-Konzerne, Unilever, Netherlands Atlantic Association, Carnegie Foundation, Trilateral Commission, DSM Company und so. Später hatten wir bei der NATO Peter Carrington, der 6. Baron Carrington. Er saß auch im Kronrat und war Deputy Lieutenant der Krone, diente mit einem Regiment während dem Zweiten Weltkrieg und war ein wichtiger Panzerkommandeur während Operation Market Garden in den Niederlanden 1944. Diente unter Harold Macmillan als First Lord of the Admiralty bis zum Oktober 1963. Und der Posten, also First Lord of the Admiralty, ist sehr, sehr wichtig im britischen Empire. Ist ja eine Seemacht gewesen so lange und teilweise unterstand halt, oder Lord of the Admiralty, das hing sehr stark zusammen mit den Mountbattens. Und die Mountbattens sind ja eigentlich Hessen-Darmstadt. Das ist ja eigentlich die Linie. Dann, ja, die Konservativen in Britannien stellten dann, die Konservativen stellten wieder die Regierung 1970 unter Edward Heath und Mr. Carrington wurde Verteidigungsminister. Er war außerdem der im Vorsitz der Bilderberg-Konferenzen von 1990 bis 1998 und dann nach ihm folgte Etienne d'Avignon. Von 1983 bis 2002 war er Präsident der Pilgrim Society. Er war außerdem der am längsten dienende Mann hier im Privy Council, im Kronrat, nach dem Duke of Edinburgh. Dem ehemaligen Premierminister Edward Heath wurde vorgeworfen, natürlich dann viel, viel später, im Jahr 1961 Sex mit einem 12-jährigen Jungen gehabt zu haben. Die Polizei hätte angeblich, wie in anderen Fällen seinerzeit, Ermittlungen gebremst und gestoppt. Heath war von 1970 bis 1974 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Er war nie verheiratet, blieb schweigsam über sein Privatleben. Auch die Mountbattens hatten einige Skandale so an der Backe kleben. Und aktuell hier bei der NATO, Jens Stoltenberg, der war im Januar 2014 der United Nations Special Envoy zum Klimawandel. Also siehe auch mein neuestes Buch über das militärische Wesen der Klimaforschung. Stoltenberg war auch noch Director von der Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi, bekam den Children's Health Award, also man dieses große halt Impfprogramm, medizinische Programm. Also so ist das Personal. Ja, es ist einfach dieses ganz spezielle Empire, dessen wahre Struktur niemand wirklich begreifen darf, sondern man gibt den Leuten immer diese linken Narrative, rechten Narrative, Mitte-Aufklärung, Verschwörungsnarrative, auch kontrollierte libertäre Narrative. Das heißt, die Leute reden die ganze Zeit über Imperien, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben, beziehungsweise wo sie einfach Grundannahmen akzeptieren, die man so einfach nicht als Grundannahme betrachten kann. Die Thesen, die ich aufgestellt habe, die Forschung, die ich aufgestellt habe, das muss man nicht unbedingt teilen. Aber man muss zugeben, dass es ein durchaus sehr realistisches Szenario ist und dass viele Dinge, die wir für gegeben hingenommen haben, dass es einfach nicht gegeben ist. Das heißt, vieles kann einfach anders sein, als die Leute es sich denken. Und dadurch entstehen halt eben dann massivste Fehler. Das heißt, wenn Leute dann politischen Aktivismus machen und sie machen halt rechten Aktivismus oder linken Aktivismus oder Mainstream-Aktivismus, sie verlieren damit konstant. Und das nicht nur verliert man damit Geld und politische Einflussnahme, sondern man kann eben auch dann wirklich Haus und Hof verlieren oder sein Leben, wenn es halt dann mal zu Kriegen kommt oder zu großen Fluchtbewegungen kommt. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, es flüchten dann innerhalb von einer Woche oder sowas, es flüchten dann 5 Millionen oder 7 Millionen Menschen flüchten da aus Osteuropa nach Deutschland und Österreich und Dänemark oder sowas. Ja? Ich meine, es war ja schon krass, als da 1 Million Flüchtlinge kamen vor ein paar Jahren aus Nordafrika und diesen Territorien. Stellen Sie sich mal vor, da kommt in einem Jahr das Zehnfache oder sowas. Wegen halt Eroberungen hier der Russen. Also das kann alles sehr, sehr teuer werden und die Leute lassen sich da halt praktisch alle einfangen für diese Narrative und für diese kontrollierten Strukturen. Ja, also am 10. Januar soll es jetzt also enorm wichtige Gespräche geben zwischen den USA und Russland über die Zukunft der Ukraine und weitere ehemalige Sowjetstaaten. Die Russen wollen die NATO auf den Stand von 1997 zurückwerfen und damit die sogenannte Osterweiterung rückgängig machen. Aber was war die Substanz dieser Osterweiterung? Ja, war das wirklich diese aggressive Ausdehnung, wie es die russischen Propagandisten immer sagen? Nicht wirklich. Der Sowjetkommunismus hatte diese Länder primitiv und arm gehalten. Moskau hatte nach 1991 das Geld nicht, um diese Sanierungen zu bezahlen von den Ländern, woraufhin dann die EU einsprang. Das heißt, Polen ist der größte Empfänger von EU-Mitteln. Zwischen 2007 und 2013 hat Polen über 67 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt erhalten. Bisher wurden über 85% dieser Mittel für neue Straßen, Flughäfen, Autobahnen, Modernisierung des ländlichen Raums und der östlichen Regionen des Landes verwendet. Zwischen 2014 und 2020 erhält das Land 105,8 Milliarden Euro Also über 100 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt. Und jetzt, da diese ehemaligen Sowjetstaaten, so wie Polen und so weiter, jetzt da diese Staaten saniert sind auf EU-Kosten, jetzt, wo diese Staaten saniert sind, möchte Russland sie zurückhaben. Also das ist momentan die Situation. Russland hatte sich da mal teilweise zurückgezogen aus den Ländern. Man ließ die Spione da, zog die Panzer ab und so. Und nahm die Flaggen mit und so und diese Sowjetporträts von den Wänden runter. Aber man ließ die Spione da. Und es sah so aus, ja, die Staaten sind jetzt unabhängig, die können machen, was sie wollen. Sie können der NATO beitreten, hieß es dann von manchen Seiten. Aber jetzt will man die wieder zurückhaben. War denn nicht, wie man immer wieder hört, versprochen worden, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen würde? Ein formelles Versprechen gab es nicht. Das Thema wurde bei vielen Verhandlungen einfach ausgespart. Also da gehen die Meinungen auseinander, wer da jetzt genau was gesagt hat, angeblich bei welcher Verhandlung, in welchem Hinterzimmer und so. Also niemand kann da jetzt auf irgendeinen klassischen Treaty deuten, wo jetzt genau irgendwie drin gestanden hätte, die NATO weitet sich nicht nach Osteuropa aus. Also und dieser Think Tank CSIS, der hat dann mal rumgerechnet, wie das eigentlich ist für die NATO. Wie lohnenswert war und ist es eigentlich für die NATO, solche Staaten da aufzupäppeln wie Polen oder sowas, ja? Also Staaten, die dann jederzeit wieder erobert werden können von den Russen. Also wenn die NATO sich angeblich so aggressiv ausdehnen wollte, dann merkt man aber, das rechnet sich gar nicht. Und das weiß die NATO auch. Ja, und wenn halt eben dann irgendjemand sich ja jetzt hinstellt, ob jetzt von der AfD oder von der Linken oder von sonst irgendwem oder Mainstream oder irgendwelche Verschwörungsmedien, typische Aktivisten und so, wenn die sich hinstellen und einfach dann dieses Zeug nachplappern von wegen. Die NATO hat versprochen, sich nicht nach Osten auszudehnen. Und das Versprochen wurde gebrochen und jetzt hat Putin recht und bla 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 bla. Wenn jemand ihnen sowas vorsetzt, dann ist das, dann derjenige gibt ihnen keine richtige eigene Analyse. Das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Das ist einfach nur Geplapper. Das ist einfach nur so kopiertes Geplapper. Copy and paste. Wahrscheinlich haben diese Leute, die da irgendwas erzählen, sowieso gar keine Ahnung von den Supermächten und von diesen ganzen Vorgängen. Jeder kann da so rumblaffen, von wegen, er hätte da Ahnung dazu. Ohne jegliche Bildung. Also man hatte mal rumgerechnet, ja, die Ukraine stärker zu verteidigen. Allein das kostet ein Vermögen. Also schätzungsweise bis zu 520 Milliarden US-Dollar. Und normalerweise ist es dann so, bei so einem Projekt müssen die USA die Hälfte zahlen und die andere Hälfte verteilt sich dann auf andere NATO-Staaten. Ja? Das rechnet sich nicht. Das wäre ein Geldgrab ohne Garantien auf Erfolg. Stattdessen setzte man auf moderate Modernisierungen. Also man hatte dann das US-Verteidigungsministerium schätzte, das US-Verteidigungsministerium schätzte, dass es zwischen 1997 und 2009 27 bis 35 Milliarden US-Dollar kosten würde, diese neuen Länder einzuführen in die NATO in Osteuropa, wobei die neuen Mitglieder die Hauptlast der Kosten tragen und die Vereinigten Staaten halt nur ein bisschen was beisteuern. Diese neuen sogenannten NATO-Staaten aufzupäppeln, beinhaltet natürlich das Risiko, dass diese Staaten von Russland erobert werden und die Modernisierungen somit Russland zugutekommen. Unter verschärften Bedingungen würden die Kosten für die neuen NATO-Staaten in die Höhe schießen. Studie von RAND schätzte die Kosten auf bis zu 110 Milliarden US-Dollar und andere Schätzungen gehen noch höher. Am miesesten ist die Kalkulation bei der Ukraine, weil die Ukraine ist riesig, das Territorium hat keine natürlichen Grenzen, die sich da besonders eignen würden für Verteidigung. Die Frontlinie wäre bei einer Verteidigung zu groß. Ein Analyst meinte, die NATO müsste eine Grenze verteidigen, die ungefähr der Entfernung zwischen New York City und Miami entspricht. Die Kosten für eine Einmischung der Amerikaner wären immens. Also mal dann gesagt, Amerika hätte da Kosten von circa 300 Milliarden US-Dollar für die sogenannte Friedenssicherung. Und wenn man dann eben noch ein bisschen mehr Aufstandsbekämpfung macht und so, dann werden es schnell 360 Milliarden US-Dollar. Also so schnell blutet man aus. Und wer sich halt mit der Geschichte einigermaßen auskennt, der weiß halt, wie schwer es Imperien in der Vergangenheit hatten, bestimmte Territorien zu halten, wie gefährlich das ist, wenn man einfach nur auf Gebietsexpansion aus ist. Also das ist einfach dann irgendwann viel zu teuer. Und militärisch nicht machbar. Das ist auch einer der Gründe, warum das alte römische Imperium so nicht fortbestehen konnte, weil man hatte einfach nicht die passenden natürlichen Grenzen. Man war einfach zu angreifbar und man hatte einfach nicht genug Geld, um das stehende Heer, das notwendig war, zu bezahlen. Also hatte man dann die Zelte abgerissen und ist nach Europa gegangen. Europa war einfacher zu verteidigen. Also, es ist naheliegend, warum es wenig Sinn machte, osteuropäische Staaten auf dem Papier zu NATO-Mitgliedern zu machen. Ehemalige Ostblockstaaten sind voll von russischen Spionen. Die NATO hatte offensichtlich nie vor, bedeutende Truppenverbände in Osteuropa aufzubauen. Russland kann Osteuropa viel schneller erobern, als die USA ihre Truppen heranschaffen könnten. Und als Zugeständnisse betrieb Europa viel Handel mit Russland, was wiederum das russische Militär immer besser finanzierte, was wiederum die Fähigkeit Russlands vergrößerte, Osteuropa zu erobern. Dennoch heißt es in der Russenpropaganda, dass die NATO-Osterweiterung ein aggressiver, erheblicher Vorstoß gewesen sei. Aber eine militärische Bedrohung für Russland stellt ein Staat wie Polen beispielsweise nicht dar. Russland benötigte dringend Geld in den 1990er Jahren und die NATO-Sphäre half mit vielen Krediten und der Öffnung von Märkten. Dadurch konnte Russland seine Wirtschaft und sein Militär sanieren. Macht Russland jetzt bald einen Blitzkrieg, könnte man hinterher wieder mit der NATO schachern und beispielsweise Dissidenten besser behandeln im Tausch für weitere Gasverkäufe über die Nord Stream 2 Pipeline. Es gab dann einen offenen Brief damals an den damaligen Präsidenten der USA, Bill Clinton, 1997. Da äußerten mehr als 40 ehemalige Senatoren, Regierungsmitglieder, Botschafter, Militärexperten und so weiter ihre Bedenken gegenüber der geplanten Osterweiterung der NATO und forderten die Aussetzung. Also das ist beileibe nicht so, dass diese ganzen kalten Krieger und so, diese typischen Falken-Amis und so, das ist überhaupt nicht der Fall, dass die alle begeistert waren von der Idee einer NATO-Osterweiterung. Überhaupt nicht. Also den Unterzeichnern des Briefes gehörten Sam Nunn, Gary Hart, Mark Hatfield, Gordon Humphrey, Reagans, also Robert McNamara, Admiral James D. Watkins, ehemalige CIA-Direktoren, Admiral Stansfield Turner und so. Das waren jetzt nicht einfach nur linke irgendwelche Democrats, die da irgendwie gemeint hatten, bloß keine NATO-Osterweiterung. Nee, das waren auch einige Konservative. Der Brief bezeichnet die Beitrittsangebote der NATO 1997 als politischen Irrtum von historischen Ausmaßen. Der ehemalige, der vor nicht allzu langer Zeit dienende Verteidigungsminister der USA, Robert Gates, veröffentlichte in seinen Memoiren eine ähnliche Ansicht. Also selbst der sagt, die Osterweiterung der NATO war ein teurer Flop, also eine dumme Idee. Ja, also das sind alles so Sachen, meine Damen und Herren. Ja, das heißt, man hat jetzt den Russen einen Haufen Zeug gegeben, man hatte die Russen wieder aufgepäppelt und man präsentiert den Russen jetzt halt eben seit einer Weile Osteuropa auf dem Servierteller und liefert noch das passende Narrativ mit. Die NATO, die NATO-Osterweiterung, die aggressive Expansion der NATO. Ist genau das, was die Russen eben brauchen, damit die Russen sagen können, wir werden eingekreist, wir werden da bald angegriffen und wir müssen da jetzt irgendwas Dramatisches machen. Der Witz ist ja, die NATO hat nur dann eine Existenz oder eine scheinbare Existenzberechtigung, wenn halt die Russen irgendwas Krasses machen. Die brauchen sich gegeneinander. Die Russen brauchen die NATO braucht die Russen. Und das sind so Sachen, die eigentlich niemand wirklich so richtig erzählt. Und man kriegt da jetzt auch keine große Hilfe von den üblichen Verschwörungsinfluencern zu der aktuellen Situation. Mal abgesehen davon, dass sie das gar nicht richtig einschätzen können, dass sie teilweise eh nie ein Buch in die Hand nehmen, sondern es kommt ja auch noch dazu, dass das Klientel, das Publikum ja so gedrillt wurde auf bestimmte Narrative und bestimmte Dinge, bestimmte Ideen, dass das Publikum gar nichts anderes mehr akzeptiert. Das heißt, der Influencer hat ja dann keinen Job mehr in dem Moment, wenn er den Leuten was erzählt, was die Leute nicht hören wollen. Also das kann auch richtig, richtig bunt werden, meine Damen und Herren. Ob jetzt in den nächsten Wochen bereits oder vielleicht in einem Jahr oder in 5 Jahren, Das kann sich sehr dramatisch auswirken. Auch ein neuer kalter Krieg ist natürlich dann eine bedeutende Sache. Ja, und zwischendurch halt gewisse Proxykriege, dann doch mal ein Blackout und gegenseitige Schuldzuweisungen. Ja, die Russen hätten bei uns die Lichter ausgehen lassen, dann gehen bei den Russen die Lichter aus und dann kommen die Anschuldigungen zurück. Das russische Stromsystem, das russische Stromnetz basiert fast komplett auf westlicher Technik und westlicher Software. Das nur so als Detail. Ja? Also da kann hier noch einiges passieren. Und wo wir gerade bei der Infrastruktur sind, wir kriegen jetzt tatsächlich in manchen europäischen Ländern, auch Deutschland, wohl Schwierigkeiten hier zwecks Personal. Also jetzt nicht bloß halt in Krankenhäusern Notaufnahmen, sondern hauptsächlich dann die Intensivstationen, sondern wir sehen jetzt immer mehr Personalausfälle bei der Polizei, Wasserversorgung und so, also all diese Schlüsselbereiche sind jetzt beeinträchtigt durch die Corona-Krise. Und da sieht man mal wieder, dass einfach die Regierungen hier in Europa, dass die Regierungen jetzt einfach nur schamlos profitieren von der Corona-Krise, so wie es halt immer wieder dargestellt wird im Internet. Dass das jetzt so toll sei für die Regierungen, um die Leute da so einzuschränken. Und das würde ja nur benutzt werden, um die Leute zu drangsalieren. Und das würde nur benutzt werden, um den Leuten die Freiheit wegzunehmen. Nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, wie es immer dargestellt wird, also simpel. Im Moment sehen wir halt, dass einfach der Social Contract aus den Fugen gerät. Ja, das heißt, jetzt nicht nur, es gibt zu wenig Polizei hier, es gibt zu wenig Justizkapazitäten. Das heißt, es gibt gar nicht genügend Kapazitäten für so eine Corona-Diktatur, wie manche sich das vorstellen. Sondern man ist ja überall knapp aufgestellt. Ja, Gesundheitsversorgung, Supermarktlogistik, Wasser. Also das heißt, die Corona-Pandemie macht Probleme für den Social Contract. Was ist in unserer Welt der Social Contract? Nun, der Social Contract heißt im Endeffekt, du musst so und so viele Stunden in der Woche arbeiten für irgendeine blöde Firma oder direkt für den Staat. Du musst exorbitant viele Steuern zahlen. Und als Ausgleich für deine Plackerei darfst du halt in deiner Freizeit dir halt bestimmte Güter kaufen. Kannst dir einen Kühlschrank vollstellen mit irgendwelchen leckeren Sachen. Du kannst fortgehen, dich volldröhnen lassen mit Konzerten und Theater und Kino und kannst Freunde treffen und mit denen saufen gehen und so weiter und so fort. Du kannst in die Clubs ziehen. Du kannst irgendwie Swinger-Clubs durchrödeln und abklappern und so. Das heißt, das ist der Social Contract. Ja, nicht gerade das, was einige Leute sich irgendwie drunter vorstellen. Von wegen Freiheit und alles so toll. Nee, du sollst ackern und nochmal ackern und nochmal ackern und jeden Tag früh aufstehen und halt eben diese exorbitanten Steuern zahlen. Du sollst dir halt größere Ausgaben halt, hier halt absparen und du musst dann irgendwie Zinsen zahlen, wenn du was früher haben willst und so. Das heißt, du wirst halt ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und als Ausgleich hast du halt eben dann eine gewisse Freizeit und Freizeitaktivitäten. Und dieser Social Contract hat jetzt halt dann eine Weile lang funktioniert. Das heißt, die Leute nehmen so ihr Schicksal hin. Aber genau das kommt jetzt halt eben ins Wanken. Oh, du darfst nicht mehr in die Clubs, oder die Restaurants sind zu und Großveranstaltungen sind zu und dies und das. Und wenn du Pech hast, sind die Supermärkte halt eben dann nicht mehr voll, sondern nur noch halb voll und du kriegst deine Lieblingssachen nicht mehr. Gewisse Preise steigen. Du kriegst keine Gaming-Grafikkarten im Moment. Und lauter solche Sachen. Das heißt, alles kommt da aus den Fugen und die Leute sind halt eben dann super, super unzufrieden. Und das ist halt eben nicht im Sinne der Regierungen. Also die Corona-Pandemie hat erhebliche Nachteile für die Regierungen. Ja, und das widerspricht halt eben dem zentralen Narrativ der Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivisten, wo es halt immer nur heißt, das dient da so toll der Obrigkeit, dass sie da jetzt Maßnahmen einführen müssen. Nö, es schadet der Obrigkeit und es wird jetzt halt eben dann schlimmer durch diese Ausfälle. Ja, Grundversorgung. Normalerweise ist es ja so, wenn die Grundversorgung gewährleistet ist, ja, also gerade so halt oder einigermaßen, ja, Essen, Dach über dem Kopf, Heizung, Supermärkte, Freizeit, ja. Wenn diese Grundsachen da gesichert sind, dann nehmen die Leute ihr Schicksal hin, aber genau diese Grundversorgung ist jetzt halt eben dann zusätzlich in Gefahr. Also Polizei, Feuerwehr, Telekommunikation, Strom, Wasserversorgung. Also wenn dann plötzlich kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, ja, zeitweise lokal begrenzt. Wenn ja, die Supermärkte kaum noch Angebot haben. Wenn du kein Internet mehr hast, eine Weile lang. Wenn die Polizei nicht kommt, wenn du sie brauchst. Das heißt, was ich irgendwie, ja, so ein normaler Autounfall und du wartest dann stundenlang. Oder du hast irgendwie ein Sicherheitsproblem und die Polizei kommt einfach nicht. Also, das ist einfach ziemlich übel. Also, und jetzt haben wir dann gesehen, dass Berliner Wasserbetriebe haben die Schichtpläne umgestellt. Also man will verhindern, dass halt so viele Leute krank werden. Und dann geht's weiter. Also die Polizisten, ja, das heißt, die Polizisten müssen ja die ganzen Corona-Demos da bearbeiten. Dann hat man noch ihr infizierte Beamte. Hier, Freistaat Sachsen. Ende November. 600 Polizisten mit Corona infiziert, 1000 weitere in Quarantäne. Manche Einheiten laufen schon jetzt nur noch im Notbetrieb, warnte die Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen. Gespräch mit T-Online. Ja, dann Krankenhäuser. Also normalerweise gehst du davon aus, du hast ein Problem, gehst in die Notaufnahme, da kommt halt ein Notarztwagen und wenn du halt schon was Dringenderes hast, dann kommst du auch halt relativ bald dran. Also musst jetzt nicht ganz so lange warten mit der Notaufnahme und so. Aber wenn das halt eben dann auch nicht mehr gewährleistet ist, dann ist der Social Contract einfach für viele Leute dahin. Das heißt, hättest du halt eher so ein Potenzial für Aufstände und solche Probleme. Und das... Ja, es zeigt halt eben dann, wie problematisch halt die Corona-Pandemie ist für die Regierungen. Und während der Corona-Pandemie sind wir halt eben dann alle verwundbarer für weitere Attacken. Cyberwaffen, Cyberattacken, weitere Viren und so. Und genau deswegen will man eben halt seit einer Weile die Pandemie möglichst schnell eindämmen. Ihr Logistikbranche, ja, ziemlich übel. Ich meine, wir merken es ja selber. Das heißt, wir beziehen ja Waren aus der ganzen Welt für unseren Recenter-Shop und teilweise ist es halt alles verzögert und alles ziemlich chaotisch und man wird dann vergessen oder jemand vergisst irgendwas und du musst dann nachhaken und so. Das ist richtig, richtig übel. Also, das heißt, die Leute müssen sich kümmern um ihren Zivilschutz. Wir können ihnen dabei weiterhelfen unter shop.recenter.com. shop.recenter.com. Es geht dann nicht ums Ende der Welt und die Apokalypse und so, sondern es geht dann einfach um die Realität und wie man hier dann eben vorbeugen kann, dass man halt eben dann einen Haufen Zeit verliert und Geld verliert und diese Einschränkungen hat. Also da kann man jetzt schon wirklich ziemlich viel machen und man hatte eben dann auch tatsächlich einen Mehrgewinn an Sicherheit, einen Mehrgewinn an Kontrolle, ja. Richtige Kontrolle, nicht einfach nur irgendwie dieses Scheingefühl da von Kontrolle, was dann durch Gelaber passiert, dieses Gefühl, dass durch Gelaber ausgelöst wird, durch irgendwelche Leute auf YouTube oder anderen Videoplattformen und Telegram und Podcasts und so. Jeder labert, aber das meiste Gelaber ist wirklich nichts wert und hilft dir auch wirklich gar nicht weiter. Dann noch ein paar Worte zu Weihnachten. Also man trifft ja Weihnachten natürlich dann haufenweise Leute aus der Familie und dann tauscht man sich halt aus, ja, was ist mit dem und was war mit jenem und so. Und dann sucht man irgendwelche alten Familienfotos oder packt irgendwelche alten Aufnahmen raus und so und guckt die an. Und dann unterhält man sich halt mal wieder über den und jenen, auch wenn die schon eine Weile lang verstorben sind und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt 37, das heißt, ich habe 2 Kinder. Und wenn ich jetzt also meine Kinder beobachte und so und dann gucke ich halt dann die davorgehende Generation an, das heißt meine Eltern und die Generation und dann hörst du halt über deren Elterngeneration und so und dann kriegst du halt ein bisschen mehr Perspektive halt rein. So ein Gefühl für die Gesellschaft. Das heißt, ich interessiere mich ja seit einer ganzen Weile für die anscheinend gezielte psychologische Zerrüttung der Gesellschaft, weil natürlich instabile Untertanen machen weniger Probleme als jetzt Untertanen, die ihre Tassen alle im Schrank haben und halt super stabil sind und sich gegen Untertanen, die sich gegenseitig vertrauen. Ja, und das, denke ich, ist immer so das Kriterium schlechthin für mich, wenn es jetzt um das Thema Familie geht. Also, dass man Leute hat, denen man wirklich, wirklich richtig vertrauen kann. Und das ist, denke ich, das eigentliche Ziel. Also man kann selbstverständlich einfach irgendwen heiraten. Man kann einfach so Kinder in die Welt setzen und die einfach irgendwie erziehen oder erziehen lassen, ja, von dem Schulsystem und dem Kindergärtnern und Social Media oder was, ja. Man kann da einfach so auf dem Papier halt einfach eine Familie haben, ohne dass eigentlich diese Zielsetzungen erfüllt sind. Ja, dieses extrem hohe Maß an Vertrauen. Oftmals ist es ja so, das heißt, die Eltern entfremden sich halt häufiger, Eltern entfremden sich von ihren Kindern und umgekehrt, wenn die Kinder halt Teenager werden. Und das ist so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, klar, Teenager wollen sich natürlich dann auch abgrenzen und ihre eigene Identität finden und so weiter und so fort und müssen ja irgendwann noch auf eigenen Beinen stehen. Also ist natürlich so ein gewisser Absonderungsprozess da, aber ich wollte irgendwie nie früher so diesen Gedanken akzeptieren, dass es halt, was wir so beobachten können halt bei Teenagern da draußen, dass das irgendwie so in dem Umfang normal sei. Und ich muss jetzt sagen, dass meine Tochter ist jetzt bald 12. Also da sehe ich überhaupt kein Auseinanderdividieren. Also das ist eher so, dass man halt noch mehr miteinander anfangen kann als früher. Ich meine, klar, mit kleinen Kindern, da kannst du halt so typische Kinderunterhaltung bringen. Und du machst halt so typische Spiele, was man mit Kindern anstellen kann. Aber wenn die halt dann auch ein bisschen älter werden, dann das ist einfach eine andere Art von Humor, es ist eine andere Art von auch eine andere Art von Vertrauen. Ich meine, kleine Kinder, die halten ja die Eltern meistens für so Lichtgestalten, die irgendwie alles können und so, und dann merken die Kinder im Laufe der Zeit, dass die Eltern halt dann doch fehlerhafte Wesen sind. Aber bei uns ist das halt eben nicht so, dass da so eine Entfremdung stattfindet. Also du hast halt eigentlich ein immer größer gesteigertes Vertrauen, auch wenn jetzt so dieses naive kindliche Vertrauen weg ist. Also natürlich schnallt unsere Tochter, dass die Eltern jetzt keine übermächtigen Wesen sind, sondern halt Menschen einfach, ja. Aber trotzdem hast du halt einfach dann eine erwachsenere Form von Vertrauen, die sich da bildet. Wenn ich und meine Frau uns halt umgucken, als ob jetzt halt eine eigene Familie und der Onkel so und so und der Großvater so und so und Dings und Bums. Ich meine, wir sehen ja generell genug Chaos in der Welt und die Notwendigkeit für Vertrauen. Und das ist schon was Besonderes, wenn du halt wirklich Leute hast, denen du absolut vertrauen kannst. Das ist schon wirklich was Besonderes und das ist letztendlich dann das Ziel. Das heißt, einfach nur verheiratet sein auf dem Papier, das langt nicht. Oder einfach nur irgendwie Kinder haben, das sind noch keine richtigen Familienwerte. Das ist noch nicht die richtige Substanz, die wir eigentlich in der Gesellschaft brauchen. Und über die Feiertage, wir gucken halt, was ich gucke natürlich halt, weil wir wegen Corona jetzt natürlich auch nicht überall hin können, gucken wir halt dann Filme an und mir fallen halt immer wieder so Sachen auf, wenn es halt um diese Themen geht, Familie, Vertrauen und so. Also mir fallen andere Dinge auf als früher. Zum Beispiel, wir gucken irgendwie die 3D-konvertierte Version von Terminator 2. Und dann gibt es dann diese Stelle, wo man den jungen John Connor sieht, wie er bei seinen Pflegeeltern wohnt. Und John Connor ist halt schon so ein gewisser Troublemaker, hat immer wieder Ärger mit der Polizei und so. Und dann kommt halt dieser Fake-Polizist, also eigentlich einer der Terminator, dieser Fake-Polizist klingelt dann bei den Pflegeeltern und die machen die Tür auf und dieser Pflegevater unterhält sich dann mit dem Fake-Polizisten. Und der Polizist fragt einfach nach John Connor und dieser Pflegetyp sagt dann einfach, okay, Officer, was hat er jetzt wieder angestellt? Und geht sofort davon aus, dass der Junge schuldig ist und kooperiert sofort mit dem Polizisten und hilft dem Polizisten auch sofort, John Connor aufzuspüren. Ich habe da früher nichts drauf gegeben, eigentlich auf diese Szene, weil ich mir gedacht habe, naja, es ist halt nicht wirklich das Kind von denen und John ist halt wirklich so ein Troublemaker und so. Aber es hat dann doch irgendwas anderes jetzt, wenn ich diese Szene sehe und du siehst halt, wie dieser Typ einfach wie der Typ halt dieses ihm anvertraute Kind einfach so mehr oder minder ausliefern will an die Polizei. Ich meine, die Polizei hat natürlich einen wichtige Stellung in der Gesellschaft, aber wir wissen alle, was die Probleme sind in der Polizei und generell von diesem System. Eigentlich müsste da Familie wichtiger sein, als jetzt das, was die Polizei da will. Ja, normalerweise hätte man sich gewünscht, dass halt die Szene anders läuft und derjenige dann sagt, okay, Officer, worum geht's hier? Und dann würde man einfach nur zuhören, was der Polizist sagt. Man würde einfach keine richtigen Informationen an den Polizisten geben und versuchen halt dann, John zu schützen, so gut es halt irgendwie geht. Ja, anstatt zu sagen, okay, Officer, ja, der muss wirklich schuldig sein. Sie finden ihn hier und da, machen Sie, was Sie wollen mit ihm. Und das wird halt in dem Film Terminator 2 halt eben dann hier in den Kontrast gesetzt mit halt richtiger Familie und richtigem Vertrauen. Also John glaubt ja seiner Mutter mit diesem ganzen Terminator-Plot und das jüngste Gericht und so. John vertraute seiner Mutter total und dann landete sie in einer Irrenanstalt und es hieß dann plötzlich, sorry, Kiddo, deine Mutter ist eine Verrückte. War dir das nicht klar? Und das war so der große Vertrauensbruch. Das heißt, da war dieses Kriterium halt eben dann kaputt und weg für John, also was die Familie eben ausmachte. Und später findet er halt raus, die Mutter hatte die ganze Zeit recht und so. Und dann ist dieser Bund dann da wieder hergestellt. Und es ist halt eben dann auch so ein erwachseneres Vertrauen, was sich dann bildet. Als Kind, als kleines Kind, hat John anscheinend alles an Informationen aufgenommen, was die Mutter ihm erzählt hat. Ja, von wegen die künstliche Intelligenz und der Krieg gegen die Maschinen und so, und er wird dann der große Anführer sein. Ich denke, den meisten Leuten sollte der Plot bekannt sein von Terminator 2. Film ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt oder so. Aber ich sehe, also solche Klassiker sehe ich immer wieder regelmäßig und mir fallen immer wieder andere Dinge auf. Und du siehst halt dann, es ist nicht mehr das Vertrauensverhältnis, dieses kindlich naive Vertrauensverhältnis, was halt John früher mal hatte mit seiner Mutter, sondern es ist halt ein neues, erwachseneres Vertrauensverhältnis. Und die Familie geht da absolut vor. Das ist mir wirklich stark aufgefallen. Oder was habe ich noch geguckt letztens? John Woo's Film The Killer. Also ein früher John Woo-Film, natürlich schon jede Menge Ballerei mit drin und die Shootouts sind noch nicht ganz so gut choreografiert wie jetzt in Hardboiled und so, aber ich habe mir den Film angesehen und erstaunlich, wie stark der Film eigentlich pocht auf das Prinzip Freundschaft und Vertrauen. Also du hast dann diesen Triad-Killer, der dann aussteigen will, und du hast diesen Polizisten, der dann die Hauptfigur nicht schnappen will, und letztendlich merken dann alle verschiedenen Beteiligten, sie arbeiten halt immer für eine krumme Organisation. Ja, ob du jetzt für den Staat arbeitest oder für die Mafia oder was auch immer, es ist alles, du arbeitest immer für irgendwelche krummen Leute und die beuten dich aus. Und wenn du tatsächlich mal jemanden findest, dem du vertrauen kannst, den du richtig magst, das ist wirklich unglaublich, unglaublich viel wert. Hätte ich so jetzt wahrscheinlich früher auch nicht großartig bemerkt in dem Film, sondern hätte eher auf die Shootouts da geachtet. Und es heißt auch in dem Film, dass solche Vertrauensbeziehungen, Freundschaften, dass das wirklich, wirklich selten ist. Ja, das ist es anscheinend leider auch. Also das sind halt so die Gedanken zu Weihnachten, die mir da im Kopf rumschwirrten. Und dann ich glaube, es war das der erste Weihnachtstag oder was, der Samstag war das, glaube ich, da checke ich halt so mein Telefon und ich sehe dann so die Schlagzeile: Alex Jones' Frau, also die neue Frau, Alex Jones' Frau verhaftet, verbringt das Wochenende im Travis County Gefängnis wegen häuslicher Gewalt. Und ich so, whoops. Also das heißt, die Welt da draußen ist einfach sehr, sehr verrückt. Ja, das heißt, die Leute sind alle oft, also viele Leute sind einfach sehr instabil. Manche sind einfach unglaublich langweilig, also sehr, sehr tranig und leer. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch introvertierte Leute, die wahnsinnig interessant sind, aber es gibt manche Leute, die einfach wirklich total langweilig sind. Und weil man halt eben so auch hingedrillt wurde, also wenn halt eben deine Hormone nicht so gut sind, im Schulunterricht, alles ist immer nur langweilig, 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 so wirst du dann programmiert. Und dieses Beispiel Alex Jones ist halt immer sowas, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Also nicht nur war Alex Jones mal einer von vielen frühen Einflüssen, sondern Jones hatte immer sich selber vermarktet als No-Nonsense. Das heißt, er will halt Investigativjournalismus machen mit einer eigenen Firma, ohne irgendwelche Abhängigkeiten und jetzt nicht jeden Blödsinn mitmachen aus den typischen Verschwörungsmedien. Und außerdem bewarb er sich als Familienmensch. Also er sei ein sehr, sehr stabiler Familienmensch. Und dann kam leider raus, nee, er liest keine Bücher und er ist ein ziemlicher Verrückter und seine Ex-Frau ist im Krieg mit seiner Ex-Ehefrau und so weiter und so fort. Und jetzt erfahren wir, dass die neue Frau anscheinend auch total durchgedreht ist, Alkoholikerin, Psychomedikamente heißt es jetzt. Und die hätten sich dann irgendwie, also sie hätte ihn verprügelt an Weihnachten und er habe um sein Leben gefürchtet. Aha. Er ruft die Polizei, wo er derjenige immer ist, der halt irgendwie anderen Leuten Lektionen erteilen will, was jetzt männlich sein soll oder was jetzt Familienwerte sein sollen. Also er bewirbt ja auch immer das Putin-Regime, weil es da drüben angeblich so tolle Familien gibt. Aber wer weiß denn schon, wie Putins Privatleben aussieht? Wer weiß denn schon, wie es aussieht in den Privathäusern und Wohnungen da in Russland? Ja, wie es denn wirklich aussieht? Also wenn du das Gegenextrem hast zu einem radikalen Feminismus, irgendwie so radikalen Antifeminismus, wie sieht es denn wirklich bei diesen Leuten aus? Und jetzt siehst du halt eben dann bei Alex Jones, also sein Privatleben ist genauso eine Katastrophe wie sein berufliches Leben. Und Mami verbrachte anscheinend das ganze Weihnachtswochenende im Knast, im County Jail, in Travis County. Weil du kriegst halt eben am Heiligabend kriegst du halt kein Bond-Hearing mehr. Du kannst ja nicht einfach so aus dem Knast raus. Und du kriegst auch am Samstag drauf, am ersten Weihnachtsfeiertag, kriegst du halt eben dann auch keine Vorführung vom Richter und kommst dann da raus. Sondern du hockst dann wirklich dann in einem orangefarbenen, anscheinenden Jumpsuit das ganze Weihnachtswochenende im Knast. Und und Montagmorgen ist er dann draußen. Und ja, sie wurde schon mehrmals erwischt mit Alkohol am Steuer, erheblichen Mengen Alkohol am Steuer und sie gilt als instabil und alles drunter und drüber. Und sie hat bereits Alex Jones die Cops auf den Hals gehetzt, weil er sich betrunken an Steuer setzte nach einem Streit. Er hätte fast 0,8 Promille gehabt, wäre also fast in riesige Schwierigkeiten gekommen, weil seine Frau ihn verraten hat an die Cops. Siehe auch das Beispiel in dem Film Terminator 2. Siehe das Beispiel in Terminator 2 mit den Polizisten. Also sie verrät ihn an die Cops und er hat sie auch schon an die Cops verraten. Und sie wurde dann verhaftet. Sie wurde auch beschattet in seinem Auftrag von so Privatdetektiven. Und dann wurde sie halt eben dann gemeldet und die Polizei hat sie aus dem Verkehr gezogen. Ja, und sie kriegt jetzt immer noch, also es kommt noch, es ist ein riesigen fetten Prozess wegen halt erneuter Trunkenheit am Steuer. Also ihr droht dann, wenn da nochmal irgendwas ist, ihr droht dann richtige Haft. Also richtig Knast. Was weiß ich, ein Jahr lang im Gefängnis oder was? Oder vielleicht sogar länger. Und es hieß in der Presseberichterstattung auch noch, sie hätte ihm vorgeworfen, er würde sie betrügen. Wir haben also anscheinend ein völliges Fehlen von richtigem Vertrauen. Ja, offiziell sind sie verheiratet, haben Kinder und so. Auf dem Papier ist das alles schön konservativ, aber es fehlt das richtige Vertrauen. Ja, das, worauf es wirklich ankommt. Hetzen sich die Cops auf den Hals und so weiter und so fort. Und wer weiß, wie das ausgeht. Also vielleicht lässt er sie wieder für verrückt erklären vor Gericht und sie sieht ihre eigenen Kinder nicht mehr, so wie die oder zum Großteil die erste Frau. Und das sind die Leute, die dann angeblich eine bessere Gesellschaft bauen wollen. Das sind die Leute, die uns dann Lektionen erteilen, verbal über irgendwie Moral und Familienwerte und was jetzt konservativ ist und was nicht. Selbstverständlich gab es dann dieses Framing im Nachhinein von Alex Jones, wie das Ganze denn abgelaufen sei. Also es gab leider einen Fehler irgendwie bei den Psychomedikamenten seiner Frau und deswegen wusste sie gar nicht, was jetzt wirklich los ist und sie war einfach nur aggressiv und so und sie war out of her mind. Und deswegen musste er die Cops rufen und so und die Pharmaindustrie sei schuld. Also es ist mal wieder das übliche Alex-Jones-Narrativ. Er sei an nichts schuld, es sei alles eine Verschwörung gegen ihn. Direkt oder indirekt. Tja. Und Jones sagt dann irgendwie in einem kurzen Statement, dass halt die psychischen Störungen seiner Frau oder was, dass die jetzt halt eben dann sein Privatleben oder Familienleben ruinieren würden. Aha, also die erste Frau wurde von Gutachtern, die dann viel Geld bezahlt bekamen, die erste Frau wurde von Gutachtern halt eben eingestuft als instabil, musste dann so viel Therapie machen und bekam kaum ihre Kinder zu sehen. Die erste Ehefrau wird auch immer noch konstant verklagt von Alex wegen irgendwas. Wobei Alex sich die besten Anwälte leisten kann, noch. Und jetzt, ja, auch die zweite Frau sei durchgeknallt. Sei alles die Schuld von der zweiten Frau oder sie sei die Verrückte. Also zufällig hat Jones mal wieder jemanden geheiratet, der verrückt ist. Das heißt, die Quote seiner Ehefrauen, die verrückt sind, liegt also momentan bei 100%. Aha. Und er will dann eben darauf pochen, dass man doch bitte dann seine politischen Ansichten getrennt betrachtet von seinem Privatleben. Ich meine, erstens mal rührt er auch in andere Leute Privatleben rum. Zweitens hatte er auch keine Schwierigkeiten damit, sich lustig zu machen in seiner Sendung über die Angehörigen von Sandy Hook Opfern. Und darüber hinaus verkaufte er ja nicht nur irgendwelche Ideen, sondern er verkaufte auch sich selber, er verkaufte sein Image. Er verkauft sein Image als dieser Familienmensch, als der Conservative und Vater, ja, als der tolle Vater. Und jetzt erfahren wir, dass er dann irgendwie das eine Kind mit der alten Ehefrau, dass er das eine Kind da irgendwie, dass er von dem nichts mehr wissen will und das Kind braucht irgendwie hat irgendwie medizinische Kosten, irgendwelche Behinderungen und so weiter und so fort. Und Jones flog dann irgendwie mit einem Helikopter besonders tief, dann ließ er sich dann hinwegfliegen über das Zuhause von seiner Ex-Ehefrau und einem gemeinsamen Kind und schüchtern damit das Kind ein. Also das heißt, er verkauft sein Image und wir merken halt eben dann, da ist nicht viel dahinter bei diesem Image. Und das ist halt so eine Sache, das siehst du halt dann sehr häufig, jetzt nicht nur bei irgendwelchen Politikern, sich Donald Trump oder Putin oder auch die ganze linke Fraktion und so. Wo ist bei diesen Leuten da dieses Vertrauen? Haben diese Leute überhaupt richtige familiäre Beziehungen? Haben diese Leute mal richtiges Vertrauen bei der eigenen Familie? Also Ivanka oder die Trumps Tochter. Trumps Tochter hatte ja ganz andere Vorstellungen eigentlich von vielen Dingen als Donald. Dann, Donald Jr. und so, dieses Verhältnis ist alles ein bisschen schwierig und so. Und dann mit den Ehefrauen, also die aktuelle Ehefrau und die vorherige Ehefrau. Das ist ja auch ein Desaster bei Donald. Dann Putins Privatleben ist ein totales Staatsgeheimnis, da darfst du ja nichts wissen. Aber Putin schwallt dann in der Öffentlichkeit darüber, wie furchtbar verkommen der Westen doch sei wegen dieser Woke-Mentalität und so und dass Russland doch das tolle konservative Gegenbeispiel darstellt. Also in Russland seien Männer noch Männer und Frauen noch Frauen und so weiter und diese Slogans. Also da kaufst du ideologisch, politisch im Prinzip die Katze im Sack. Also wenn du dich da vereinnahmen lässt von diesem russischen Geschwalle. Ja, das heißt, du meinst, ja, du bekommst hier das, was du willst und so, aber was dann dahinter steckt, das kann was ganz anderes sein. Also wer weiß, wie es bei den Leuten dann wirklich aussieht. Die Art von tiefem Vertrauen, ja, diese Art von Vertrauen, die wir alle irgendwo anstreben, das wird uns auch immer wieder vor die Nase gehalten in irgendwelchen Hollywood-Filmproduktionen. Also man präsentiert da jetzt nicht nur irgendwie tolle Action und tolle musikalische Untermalung, sondern man präsentiert halt eben dann auch eine sehr hohe Form von Vertrauen, die Charaktere untereinander haben, also die guten Charaktere. Ja, die Rebellen in Star Wars oder in den Matrix-Filmen und solche Sachen, ja, oder Herr der Ringe und all diese großen Hits. Ja, das heißt, du siehst da die Charaktere, die haben ihre Eigenheiten, die lernen sich halt kennen und sind dann noch ein bisschen skeptisch, aber sie wachsen halt dann wirklich richtig zusammen oder manche Charaktere sind schon lange zusammengewachsen. Und es gibt auch immer wieder mal einen Verräter, ja, der das Vertrauen missbraucht. Aber letztendlich merkt man halt dieses Theme, das sich dann da durchzieht. Und das ist halt für uns Zuschauer natürlich dann besonders verlockend. Ja, also eigentlich wie in Herr der Ringe. Das Besondere ist jetzt nicht irgendwie dann, wie toll jetzt Aragorn aussieht oder Legolas oder diese Gondor-Typen, ja. Sondern das Wichtige ist dann einfach dann, was da für ein Vertrauen da drin ist bei den Figuren untereinander. Und wie schwierig das halt eben dann teilweise ist, mit dem Vertrauen dahin zu kommen zu dem Ziel. Ja, und wenn man dann da ist, dann ist das halt so richtig erfüllend. Ja, siehe auch wie im ursprünglichen Star Wars Film, wo dann Han Solo dann doch noch zurückkommt. Und er fliegt dann halt mit seinem Millennium Falcon dann doch mit den Rebellen und hilft dann den Rebellen. Das heißt, er ist nicht einfach nur ein Pirat, wie er es vorher war, der nur auf das Geld schaut und auf den eigenen Vorteil und ansonsten halt einfach die Biege macht, sondern er hat sich da eben dann dramatisch verändert. Dann hatte ich mir noch notiert, was ich erwähnen möchte, nämlich einer unserer Zuschauer hatte die Idee, warum machen wir nicht ein regelmäßiges Sendungsformat mit einem Namen wie Recenter Society oder sowas, wo wir halt dann uns der Frage annähern oder der Antwort annähern auf die Frage, wie eine Gesellschaft aussehen sollte, aufgebaut sein sollte. Das heißt, wir haben ja viel dazu gemacht, warum die gewöhnlichen ideologischen Ideenpakete, ja, weil nichts anderes sind sie ja, warum diese gewöhnlichen Ideologien, warum das halt einfach nichts taugt. Ja, jede Ideologie hat interessante Aspekte drin und Dinge, die stimmen, aber auch viel Blödsinn und man muss halt wirklich alle sehr gut kennen. Man muss auch deren Geschichte kennen und die Geheimdienstebene dazu kennen. Und dann kannst du halt eben dann sagen, wo die ganzen gravierenden Schwachpunkte sind und wie ferngesteuert das auch ist, jetzt in der Praxis, also vor allem halt die ganzen Lobbygruppen und so, die wichtigsten Narrative. Aber natürlich wünschen sich Leute dann in dem Prozess, in diesem Prozedere der Analyse, wünschen sich natürlich dann auch, dass man oder dass wir halt dann so eine Art Ideologie zusammenbauen oder uns zumindest annähern. Ja, also wie soll es funktionieren, das menschliche Zusammenleben? Das ist eine interessante Frage, weil es halt einfach die komplizierteste mögliche Sache von allen ist. Menschen sind so komplex und die Welt ist so komplex und da ein System zu basteln auf dem Papier, das tatsächlich dann funktionieren kann, das tatsächlich dann eine neue Ordnung halt eben dann tragen kann, ja, und dass wir endlich uns hinwegbewegen von dem, was bisher war. Ich meine, uns wurde ja gesagt, ab den 1800er Jahren gab es plötzlich alle möglichen anderen Systeme. Also die Adelsherrschaft war vorbei und jetzt gab es plötzlich halt die Auswahl. Demokratie, Sozialismus, Faschismus und diverse Spielarten und so. Es sieht halt eher danach aus, als seien wir nie aus dieser adeligen Form der Herrschaft herausgekommen. Also das heißt, diese adelige Form der Herrschaft ging verdeckt weiter. Und wir sind da eigentlich nicht wirklich selber einen Schritt weitergekommen, sondern man hat halt uns mehr Freiheit gegeben, was für die Imperien so gebraucht wurde. Und es gab halt diesen Great Reset in den 1800er Jahren und jetzt gibt es anscheinend einen neuen Great Reset, weil es halt im Sinn des Imperiums liegt. Und ist natürlich eine interessante Sache. Also da möchte ich natürlich dann schon viel, viel mehr machen. Und es wäre ja auch natürlich dann besser zu vermarkten, ja, als einfach immer nur so eine Art Grinch zu sein, was jetzt die gewöhnlichen Ideologien anbetrifft und alles immer nur schlecht reden, wie es manche halt eben so wahrnehmen. Sondern wenn man wirklich sagen kann, okay, wir haben hier eine eigene Analyse, so in etwa müsste eine Gesellschaft funktionieren, müsste es mit den Menschen funktionieren. Also das ist auch so eine Sache, die wir dann im neuen Jahr mal umsetzen möchten. Wir wollen sowieso systematischer werden. Also wir haben ja jetzt dann so ein paar technische Sachen besser organisiert und ein paar Abläufe verbessert. Das heißt, dass wir dann einfach so eine Art, ja, so ein Schedule haben. Ja, das heißt, wir haben dann, komme was da wolle, halt in der Woche halt diese und jene News-Sendung. Dann haben wir in fixen Abständen eine Prep-Sendung. Dann halt Recenter Live, Recenter Mind, diese ganzen psychologischen interessanten Themen, Gesundheitsthemen. Dann halt eben auch sowas wie Recenter Society. Also, dass die Leute halt eben wissen, okay, es gibt diese unterschiedlichen Formate und das Ganze hat halt eben so ein System und du weißt halt, okay, die Programmvorschau sieht halt so und so aus. Ich meine, eine gewisse Flexibilität müssen wir uns beibehalten, weil es halt immer wieder mal Überraschungen gibt und so, aber dass wir so eine Art fixen Sendeplan haben in dem Sinn, ja. Ich meine, immer wenn wir jetzt halt schauen, was machen andere Medienplattformen oder sowas, es wird halt mehr gelabert. Aber es ist im Grunde eigentlich immer nur das gleiche Zeug und das gleiche Format. Ja, und stattdessen möchten wir das halt thematisch wirklich so ein, halt in einem passenden Maße trennen. Also Prepping-Sendungen, Prepping-Themen, ja. Ich bin wahnsinnig interessiert an der Frage nach technischen, also Computerteilen und anderen technischen Sachen als sogenannte Barter-Items. Also jetzt, dass man jetzt nicht nur irgendwie stangenweise Zigaretten hat als Tauschmittel für schlechte Zeiten oder irgendwie Alkohol einlagert oder sowas als Tauschmittel. Lebensmittel und so, dass man mehr Lebensmittel hat, dass man da einen Teil auch tauschen kann, sondern dass man einfach auch Computerteile hat, ein bisschen auf Vorrat hat und so weiter, dass man halt da einsatzfähig bleiben kann selber und dass man das eben gegebenenfalls tauschen kann gegen andere Sachen. Also ich möchte da einiges an Sachen machen, auch zum Thema Strom und Generatoren. Ich habe so viele coole Ideen und das ist dann halt thematisch wirklich dann einfach auseinandergezogen. Also eine Prep-Sendung ist anders als eine News-Sendung. Dann so eine Mind-Sendung ist anders als es die anderen Sendungen und so. Also strikt diese psychologischen Themen. Ja, und auch so mehr Produkt. Also ich möchte noch mehr Produkte zeigen. Weil wir einfach sehr wenig, also eigentlich viel zu wenig Marketing machen. Wir sind viel zu viel Substanz und viel zu wenig Marketing. Also da müssen wir auch ein bisschen anders gewichten. Und ja, und natürlich dann im neuen Jahr die Premiere unseres ersten Dokufilms über das militärische Wesen der Klimaforschung. Und danach sollen halt eben dann im gewissen Abstand die nächsten Dokumentarfilme folgen. Halt über die Kernbereiche unserer Forschung. Und da gibt es halt wirklich nichts Vergleichbares da draußen. Ja, das heißt, immer mehr Leute wollen halt jetzt irgendwie hervorstechen mit irgendeinem Film, ja, und fliegen dann irgendwo hin und machen Interviews und so und schnibbeln das zusammen. Und da türmen sich dann irgendwie Kosten auf Kosten bei diesen Leuten. Und das Endergebnis erzählt uns jetzt auch irgendwie nichts Neues und bringt die Leute auch nicht eher zusammen, sondern dividiert sie noch weiter auseinander. Also dass auch im nächsten Jahr der erste, also ziemlich früh, sehr früh im nächsten Jahr, der erste Dokufilm von Recenter. Sie können uns jederzeit unterstützen natürlich, können uns einfach spenden, das ist, was sich bei vielen ja durchgesetzt hat, hier in der Internetwelt, dass die Leute uns einfach direkt Geld schicken. Aber Sie können auch einfach ein Recenter-Abo kaufen oder Bücher von mir oder irgendwas anderes im Recenter-Shop unter shop.recenter.com. Wenn Sie irgendeine Beratung brauchen, rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns eine Mail. Auch immer gerne Buchtipps natürlich dann. Wir sind sehr, also sehr wichtiger Punkt bei uns, Sachbücher. Das ist immer noch die beste Informationsquelle. Nicht nur, weil es umfangreicher ist als anderes, sondern weil es halt eben ja nicht so manipulativ ist wie jetzt die gewöhnlichen Medien da draußen. Also Bücher sind wirklich das Wichtigste. Bücher sind auch, denke ich, weniger zensiert oder weniger beeinflusst, weil die meisten Leute eh keine Sachbücher lesen. Ja, das heißt, stattdessen im Internet, die ganzen Meinungen im Internet, das ist alles sehr stark kontrolliert und da wird halt nachgeplappert, was Klicks bringt und das macht Bücher halt so wertvoll. Bücher finden Sie natürlich auch im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Ich danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.